Tech und Trara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.
Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir uns einmal die Woche mit ganz unterschiedlichen ExpertInnen zu ganz verschiedenen Themen und versuchen gemeinsam rauszufinden, wie funktioniert eigentlich das jeweilige Themengebiet und welche Fragen muss man sich darin stellen, das ein bisschen zu durchdringen gemeinsam und natürlich, welche Rolle spielen Technologien darin, was können sie leisten und was nicht. Und diese Woche habe ich mich mit Jonas Thiemann unterhalten. Der ist Co-CEO und Gründer der Applike Group. Das ist eine Firmengruppe aus verschiedenen Firmen, wo es im Grunde darum geht, Mobile Games oder auch Mobile Apps zu entwickeln, zu vermarkten, den Reichweite zu bescheren. Und von ihm habe ich mir einfach mal erklären lassen, wie dieser ganze App-Markt eigentlich funktioniert, weil der ja mittlerweile ziemlich ausgereift ist, aber trotzdem noch, glaube ich, auch sehr viel Potenzial bietet, so wie er das sagt. Also wie funktioniert dieser App-Markt? Wie verdient man da Geld? Wie sind da die Arbeitsabläufe? Wer verdient da eigentlich Geld? Was sind vielleicht auch die kritischen Seiten an der Vorgehensweise, die da manchmal so herrscht? Und da haben wir irgendwie ein sehr angeregtes und spannendes Gespräch geführt. Jonas ist super sympathisch. Das war so ein Gespräch, wo ich danach dachte, ach, das war cool. Und ich habe mal wieder richtig was Neues gelernt. Ich habe mal wieder was gelernt, was ich bis jetzt so gar nicht kannte. Und ich glaube, das wird euch auch so gehen. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Hört sie euch auf jeden Fall an. So, bevor ich euch jetzt in die heutige Folge entlasse, würde ich euch gerne einmal den Unterstützer der heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich WIPO.TV. Ich muss dazu sagen, ich kannte WIPO.TV nicht, bevor ich mit denen in Kontakt gekommen bin, dass sie halt den Podcast hier irgendwie vielleicht unterstützen. Und dann haben sie mir das Ganze zugeschickt, den WIPO.TV-Stick. Dazu erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr. Ich habe das Ganze ausprobiert und bin sehr, sehr großer Fan. Also, WIPO.TV ist erstmal sowas wie ein Streaming-Anbieter. Das heißt, ihr könnt darüber lineares Fernsehen gucken und noch ein paar extra Inhalte aus der WIPO-Thek. Da sind verschiedene Kanäle drin, von den Rocket Beans, von Kayayana, Gronkh und so. Das könnt ihr alles darüber gucken. Ihr könnt aber eben halt auch Fernsehen gucken. Und das Ganze gibt es mit WIPO Perfect Plus. Das ist sozusagen ein Abo. Das könnt ihr euch holen. Das kostet im Monat normalerweise 12,99 €. Da habt ihr dann 176 Sender in HD-Qualität. Ihr könnt da Pay-TV mitgucken. Ihr könnt diese Sendung aufzeichnen. Das finde ich persönlich sehr cool. Bis zu 100 Stunden könnt ihr aufzeichnen. Mit 4 Leuten über den Account gleichzeitig gucken. Habt eben Zugriff auf die WIPO.TV. Könnt Sendungen pausieren, wenn ihr mal Pipi machen müsst. Oder wenn ihr zu spät eingeschaltet habt, dann könnt ihr die Sendung auch neu starten. Das bekommt ihr sozusagen bei WIPO.TV Perfect Plus für 12,99 € im Monat. Für mich der richtige Gamechanger ist allerdings der WIPO.TV Stick. Den gibt es nämlich sozusagen zusätzlich. Den könnt ihr euch entweder kaufen für 59,99 € oder ihr nehmt ihn im Bundle mit WIPO.TV Perfect Plus. Dann zahlt ihr 15,99 € und habt dann eine 12 Monate Mindestlaufzeit. Dieser Stick macht aus eurem Fernseher erstmal ein Smart TV. Das kennt man jetzt auch schon von anderen Sticks. Könnt ihr jetzt sagen, das ist gar nicht so geil. Was für mich an dem Teil halt besonders cool ist, ist, klar, man hat da eben Zugriff auf WIPO Perfect Plus oder auf WIPO TV. Man kann da Netflix drauf gucken, YouTube drauf gucken, Amazon Prime, alles mögliche. Das Ding läuft auf Android, das heißt, ihr könnt einfach aus dem Play Store entsprechende Apps installieren und ihr habt eine ziemlich ausgefeilte Fernbedienung. Und die ist für mich tatsächlich, und das hört sich jetzt dumm an, aber das absolute Pro-Argument. Diese Fernbedienung ist nämlich von der Form her erstmal wie eine ganz normale Fernbedienung. Sie hat Zahlentasten von 0 bis 9. Ihr könnt sie koppeln mit eurem Fernseher. Das bedeutet, ihr könnt dann euren Fernseher einschalten über die eine Fernbedienung. Müsst also nicht mit eurer Fernsehfernbedienung. Ich sitze hier übrigens gerade vor meinem Fernseher und mache das die ganze Zeit. Das seht ihr gar nicht, aber egal. Ihr müsst dann nicht sozusagen erst euren Fernseher einschalten, dann die Fernbedienung wechseln, sondern ihr macht das alles mit dieser einen Fernbedienung. Ihr könnt mit den Nummerntasten durch die Kanäle schalten. Ihr könnt darüber den Fernseher lauter, leiser machen. Die ist verknüpft mit dem Google Sprachassistent, das ist auch ganz praktisch. Und die fühlt sich tatsächlich sehr gut an und es fühlt sich dann einfach ganz normal an wie Fernsehgucken und nicht aber irgendwie wie über so einen blöden Stick. Also tatsächlich ein sehr, sehr tolles Gerät. Ich habe es, wie gesagt, auch erst ausprobiert, jetzt nachdem ich mit den netten Menschen von WIPO.TV in Kontakt gekommen bin. Und ich bin ein sehr großer Fan, mir macht es super viel Spaß und ich gucke da eigentlich jeden Abend was drauf, nehme Sachen auf. Guckt da auch Netflix drüber ganz oft, aber halt eben auch Fernsehen, was mir so ein bisschen gefehlt hat, weil ich hatte im Schlafzimmer bis jetzt immer keinen Fernsehanschluss und konnte halt immer nur irgendwie Netflix gucken. Und gerade so abends nochmal eine Runde Fernsehen ist doch einfach auch was Schönes. Genau, also checkt das Ganze mal aus. 12,99 € gibt es einfach nur WIPO.TV Perfect Plus und wenn ihr den 4K-Stick noch mit inklusive haben wollt, zahlt ihr 15,99 €. Wir verlinken euch das alles in den Shownotes, da findet ihr alle Infos, kommt auf die entsprechenden Seiten. Und ihr könnt auch einfach den Probemonat nutzen von WIPO.TV, da habt ihr dann jetzt nicht den Stick dabei, aber könnt euch sozusagen erstmal ja überlegen, ob das Ganze was für euch ist. Und jetzt habe ich auch genug geredet, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara. Jonas Thiemann, schön, dass du da bist.
Schön, hier zu sein, Moritz. Schön, dass wir sprechen.
Ja, total. Ich habe tatsächlich auch große Lust auf dieses Thema, weil, also du wirst uns dann mal so ein bisschen erklären, was du eigentlich alles machst und was auch deine Firma macht. Und das sind ja so drei Säulen, die da irgendwie vereint werden. Aber das große Überthema ist ja so ein bisschen der Gaming-Markt, beziehungsweise auch das Thema Hyper-Casual-Games. Also das ist ja der Markt, in dem ihr auch so ein bisschen drin seid. Und das ist irgendwie ganz spannend, weil das ist jetzt ja so in den letzten, ich weiß es gar nicht genau, aus Konsumentensicht würde ich sagen, in den letzten 5 Jahren sehr groß geworden. Liege ich da richtig?
Ja, das ist grob richtig, glaube ich. 5 bis 7 würde ich sagen. Und mainstreamfähig wurde das Thema vor 5 Jahren. Mhm. Vielleicht kurz, das sind Hyper-Casual-Games, das sind Spiele, die man in 5 bis 7 Sekunden versteht, die man eben nebenbei mal am Bus spielt oder beim Fernsehgucken nebenbei zockt, also Gelegenheitsvertreib und Entertainment. Und wir haben eine Tochter, Sunday, eine App-like-Tochter, die in diesem Bereich tätig ist, selber Hyper-Casual-Games baut und extern Studios dabei hilft, die zu vertreiben. Wir haben über unsere anderen Geschäftsbereiche, zum Beispiel bei Just Dice, das ist das weltweit führende Loyalty-Programm für Mobile-Games, dort arbeiten wir nicht nur mit Hyper-Casual-Games, sondern auch mit vielen anderen Mobile-Game-Kategorien
zusammen. Okay, ja, stimmt. Also genau, das vielleicht muss man das einmal erklären. Es gibt die App-like Group und dann gibt es eben diese drei Tochterfirmen. Und du hast es ja gerade schon gesagt, genau, Hyper-Casual-Games und generell Mobile-Gaming. Und ihr habt ja eigentlich so ein bisschen die komplette, ja, man könnte fast sagen, so die komplette Facette. Also sozusagen mehr oder weniger ein eigenes Game-Studio, auch ne, so. Ja. Dann eben das ganze Thema Vermarktung. Und das dritte war, ist mir tatsächlich gerade der Name entfallen.
Ja, vielleicht, ich kann einmal den Überblick gerne geben. Also die App-Like-Gruppe, heute unser Anspruch ist führender Company-Builder im App-Bereich. Mhm. Was heißt das? Also wir wollen die gesamte Wertschöpfungskette abbilden, was du brauchst, um ein erfolgreiches Mobile-Game oder eine App zu betreiben. Wir haben, wie du sagst, Sunday als Gaming-Studio. Dann haben wir, wie gesagt, Just Dice, das ist ein Loyalty-Programm. Das ist vor allem das Thema Reichweite. Wir belohnen Nutzer dafür, dass sie Mobile Games ausprobieren und haben dadurch unglaubliche Reichweiten, die wir für Mobile Games generieren können, sowohl für unsere eigenen als auch für externe. Mhm. Und dann haben wir das Thema Vermarktung. Das ist in der Firma Edgeo. Das ist, sind die betreiben Lösungen, die Apps dabei helfen, über Werbeausspielung Geld zu verdienen.
Ja, genau. Und dann für mich eine ganz, ganz wichtige Frage. Also das heißt, du hast ja einfach einen sehr guten Blick über diesen Mobile-Gaming-Markt im Grunde, weil das ist ja das, was ihr so abbildet. Wie bist du dazu gekommen? Also kommst du aus einer Gaming-Ecke? Hast du da irgendwie einfach Potenzial? Also du bist ja Mitgründer der App-like Group und dementsprechend warst du ja da treibende Kraft. Also wie ist das sozusagen bei dir auf den Schirm gekommen und wieso hast du dich dazu entschieden, in den Markt reinzugehen?
Also ich war nie so richtiger Hardcore-Zocker. Mhm. Ich habe ein bisschen GTA mal gespielt als Jugendlicher. Und und auch Mobile Games hier und da mal gespielt. Aber das war jetzt nicht so ein Leidenschaftsthema für mich, wenn ich ehrlich bin. Sondern es kam eher daraus, ursprünglich die App-Like-Gruppe, das ist heute ein Company-Builder mit mehreren Firmen. Ursprünglich hatten wir eine, das war die Loyalty-Firma, also Just Dice. Mhm. Und da war eine Idee, wir wollen ein Loyalty-Programm bauen für App-Nutzung, weil wir gesehen haben, dass das in verschiedenen anderen Bereichen sehr gut funktioniert, weil Nutzer irgendwie Vorteile bekommen und weil dahinter Werbetreibende oder Firmen Wege kriegen, Nutzer anzusprechen und fanden das faszinierend, jetzt mit Abstand stärkst wachsenden Medienbereich Apps zu bauen. Wir haben dann beim Tun gemerkt, dass das insbesondere toll ist für Mobile Games, weil viele Menschen es lieben, Mobile Games zu spielen jeden Tag. Und wenn du sagst, du kriegst dafür auch noch was, dass du sie ausprobierst, dass du Zeit in ihnen verbringst, war das sehr attraktiv für viele Menschen. Und gleichzeitig haben Mobile Games sehr hohe Werbebudgets, die sie auch zahlen können für neue Nutzer. Das heißt, wir haben da auch die Möglichkeit, dann relativ hohe Prämienbeträge an Nutzer auszuschütten. Mhm. So hat sich das eher so organisch ergeben, dass wir in den Mobile Gaming Bereich reingekommen sind. Und jetzt bin ich sozusagen seit 5 bis 6 Jahren hooked und verliebt. Mhm. Weil das eine ist natürlich, die Spiele zu spielen, das macht Spaß, das führt zu mehr Entertainment in jedem Tag von vielen Menschen, solange man es, wie bei allen Entertainment-Produkten, man es nicht übertreibt. Ja. Aber das andere ist auch, die Firmen, die dahinter betrieben werden, haben eine total große Faszination auf mich ausgeübt, weil um ein erfolgreiches Mobile-Game zu betreiben, muss ich sehr, sehr zahlengetrieben vorgehen. Ich muss mir sehr genau angucken, wie lange wird mein Spiel genutzt, wie optimiere ich das so, dass es für die Nutzer Spaß macht und dass ich Geld verdiene, aber auch, dass ich Nutzer günstig akquirieren kann. Das ist ein sehr brain-driven Game mit sehr, sehr smarten Leuten, die in diesen Companies arbeiten, sowohl in den Gaming-Companies, aber auch in den Vermarktungs-Companies im Mobile-Bereich. Ja. Und das ist einfach ein tolles Umfeld, in dem man arbeiten kann, weil es um eine schlaue Idee mehr geht als um flache Execution.
Also die klassische Gaming-Industrie, da geht's natürlich auch, also mir ist schon sehr bewusst, dass das jetzt auch keine, da sitzen ein paar Leute und die leben sich kreativ aus, Geschichte ist, zumindest was die großen Produktionen angeht, aber gerade so auch im Indie-Bereich und so, da ist es ja schon so, dass auch Kreativität und, ich sag mal, so ein bisschen fast schon so eine, also dass Games ja auch als Kunstform gesehen werden. Und das meine ich jetzt völlig wertfrei, aber welche Rolle spielt dieses Thema Games als Kunst im Mobile-Gaming-Markt und auch in dem, was du gerade beschrieben hast, was ja doch sehr, ja, wie du, was meinst du, ein brain-driven Game ist, ne? Also einfach sehr zahlenbasiert, wo es viel um Analyse geht, wo es einfach darum geht, Reichweite zu generieren. Und wir hatten ja auch im Vorfeld schon mal gesprochen und da hatte ich ja auch gefragt, wie das eigentlich ist, wenn ich jetzt ein Mobile-Game entwickle, wie kriege ich Leute dazu, dass das gespielt wird? Und da war ja schon auch so der Konsens, naja, nicht einfach so. Also da muss schon noch was im Hintergrund passieren mittlerweile.
Ja, also das sind verschiedene Marktsegmente, würde ich einfach sagen, die erstmal, wie du auch sagst, wertfrei nebeneinander stehen. Mhm. Vielleicht im traditionellen Bereich Desktop-Konsole, Browser, so ein AAA-Game, kostet ja easy mal 80, 90 Millionen Dollar an Produktion, ja? Ja. Also da muss ich mir vorher schon sicher sein, dass ich eine Community habe, die diese Brand will, die dieses Spiel spielen will. Ansonsten versenke ich sehr, sehr viel Geld, wenn es kein Hit wird. Das ist wie eine Hollywood-Produktion, ja? Daneben habe ich im Mobile-Game-Bereich natürlich auch die, die sich lange Zeit lassen für eine Spieleentwicklung, die dort eben das eher als Kunst betreiben. Da liegt natürlich einfach ein hohes Risiko drin, dass ich am Ende merke, ich verdiene mit dem Nutzer irgendwie nur einen Euro und muss aber für einen neuen Nutzer 5 Euro ausgeben, weil das ein Liebhaberprodukt ist und es einfach nicht viele Leute gibt, die das spielen wollen. Mhm. Und dann habe ich eine Kunstform geschaffen und habe daraus aber kein Geschäft gemacht. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, dass man, wenn man sagt, ich möchte eine Gaming-Firma betreiben, die Umsätze generieren wird, die viele Arbeitsplätze schaffen soll, da muss man das als Ziel klar haben, dann kann man bestimmte Dinge halt nicht tun, weil wenn man sich zu stark in eine Sache verliebt, neigen die oft dazu, dass es nicht erfolgreich wird. Da muss man halt schon sehr auch KPI-getrieben testen und vorangehen. Ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einen Mittelweg, dass man sagt, man kann natürlich auch mal eine längere Wette machen, wenn man das gewisse Funding hat. Dann brauche ich halt vielleicht für 6 Wetten halt auch ein paar Jahre. Aber von diesen 6 Wetten kann dann ja auch eine funktionieren. Ja. Also ist ein bisschen die Frage, wie meine Finanzierung dann aussieht. Und dass man Liebe dabei braucht, ist ohne Frage so. Das kann der Christoph von Sunday, der Geschäftsführer, im Detail noch besser beurteilen als ich selbst. Er ist unser Profi in dem Content-Bereich. Ich bin eher auf der Vermarktungsseite bei Edgeware unterwegs, mische mich da ein. Aber was ich von ihm gelernt habe, ist auch, du testest zwar ein Hyper-Casual-Game nur ein Level, guckst, spielt das überhaupt jemand? Und wenn die Retention-Rate zu niedrig ist, also die Leute, die es am nächsten Tag nutzen, dann verwirfst du das Konzept sofort. Das heißt aber nicht, dass da total kreative Leute sitzen, die total mit lustigen Ideen um sich werfen und gucken, was geht gerade im Markt, wo sind Trends auf TikTok, was mache ich jetzt? Da ist trotzdem viel Leidenschaft drin, obwohl das Vorgehen danach sehr, sehr brutal und zahlengetrieben ist, weil man einfach so viel testen muss, um überhaupt einen Erfolg hinzukriegen.
Ich stelle mir das auch spannend vor. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich, so wie du es gerade stellst, auch eine totale Typfrage, wer da sitzt und solche Games macht. Ne? Weil die einen lieben das sozusagen, viel Liebe ins Detail zu stecken und Dinge lange auszuarbeiten und so. Dann könnte man sagen, ist vielleicht nicht ganz deine Branche. Aber ich kenne auch ganz viele Leute, mich zum Beispiel auch in großen Teilen eingeschlossen, die auch dieses, das hat ja schon fast so einen Prototyping-Charakter. Also man hat eine Idee, man macht es, man testet es, muss jetzt technisch auch nicht alles so mega perfekt sein, egal. Ja. Und dann haut man das einfach raus. Und das ist ja, hat ja auch eine gewisse Faszination. Das kann ja auch total Spaß machen.
Genau, also wenn man das schafft, und das ist Christoph, glaube ich, bei Sunday sehr, sehr gut gelungen, das in so eine Company-Kultur zu bringen, dass man sagt, das ist unser Spirit, wir machen das und wir schmeißen mal weg, dann kann das auch total so viel Energie erzeugen. Und ich habe mich in einem anderen Bereich mal so ein bisschen kritisch auch geäußert zur Gaming-Förderung des Bundes. Die stellen, glaube ich, 500 Millionen im Jahr zur Verfügung, für Gaming-Studios. Es ist erstmal gut, dass sowas gemacht wird, aber auf der anderen Seite führt Förderung natürlich auch immer so ein bisschen dazu, wie auch bei der Filmförderung, dass man sich für bestimmte Dinge Zeit nehmen kann, was gut ist, wenn man Kunst herstellen möchte, also Games oder Filme im Sinne von Kunst, die auch nicht nur wirtschaftlich funktionieren soll, sondern auch eben ein anderes Ziel hat. Wenn es aber darum geht, die neue Gaming-Firma als die Arbeitgeber von morgen zu bauen, die sich wirklich wirtschaftlich groß werden sollen, sich tragen sollen, weil sie Entertainment in der Masse anbieten, kann eine gewisse Knappheit auch gut sein, weil die mich auch dazu zwingt, alle paar Tage zu verwerfen, was ich eigentlich tue, wenn es nicht klappt. Mhm.
Ja, ja, also das ist, glaube ich, ganz gut, dass man das einmal so differenziert, diese beiden ganz unterschiedlichen Draufsichten. Also auf der einen Seite, eben wie du sagst, wenn es einfach darum geht, man ist ein Unternehmen, man hat ein Produkt, damit muss man Geld verdienen, dann ist das, und dann ist das ja eigentlich auch ein geiler Markt, kann ich mir vorstellen, weil, also vielleicht bin ich da jetzt auch zu naiv, aber wenn ich jetzt mit derselben Denke zum Beispiel an eine Klamottenproduktion gehe und sage, ich mache ganz viel und das muss einfach sich nur tragen und so, dann bin ich ja ganz schnell dabei, dass ich da auf einmal dann in weit entfernten Ländern von überwiegend minderjährigen Personen irgendwelche Klamotten nähen lasse. Aber das habe ich natürlich nicht, wenn es darum geht, rein digitale Produkte zu machen. Aber wie kriegt ihr das hin, dass ihr in dieser schnell, es ist ja eine gewisse Schnelllebigkeit da und es ist ja auch eine gewisse, also sagen wir mal so, es hört sich für mich so an, als besteht bei der Thematik einfach auch immer die Gefahr von einem großen Druck, der vielleicht auch auf MitarbeiterInnen liegt, eine gewisse Wirtschaftlichkeit auch zu tragen. Wie habt ihr das für euch gelöst, dass das nicht ist? Also ich meine, dazu muss man ja sagen, dieser Druck ist ja auch in allen anderen Branchen da und besonders in der Games-Branche, also auch die großen Triple, gerade da, ne, da ist es ja, also was man so von Blizzard hört und so, das sind ja unschöne Zustände. Aber mich würde mal interessieren, wie das bei euch gelöst ist, dass man sich in dem...
Ja, also ich glaube, da ist unsere Gesamtstrategie als Apply-Gruppe sehr gut. Mhm. Company Builder heißt einerseits, wir bauen irgendwie organisch verschiedene Produkte, Technologien, Gaming-Firmen, ja, mhm. aktuell 3, sollen potenziell noch mehr werden, so 1 bis 2 pro Jahr. Mhm. Das ist einerseits schön, weil man neue Dinge macht, aber die helfen sich halt gegenseitig. Also Edgeo hilft Sunday dabei, Geld mit den Apps zu verdienen oder mehr Reichweite zu bekommen. Mhm. Loyalty-Apps von Just Dice können von Sunday auch als Marketingkanal genutzt werden. Mhm. Andererseits hilft Edgeo auch Just Dice bei der Monetarisierung und so weiter. Also es gibt ganz viele Dinge, die voneinander genutzt werden im Bereich Reichweitenaufbau, Vermarktung und Technologie. Mhm. Und das führt dazu, dass das Geschäftsmodell ein bisschen solider ist, weil es nicht nur um ein Hit-Game geht, was jetzt funktionieren muss, sondern wir haben dadurch, dass wir viele Sachen in-house machen, auch höhere Margen in-house. Mhm. Das ist kein Geheimnis. Und wenn man ein Geschäftsmodell hat, was gut skaliert, was auch hohe Margen hat, hat man in der Regel auch hier und da ein bisschen Luft, sich mal einen klugen Gedanken für die Zukunft machen und ist nicht sofort darauf angewiesen, gestern den nächsten zu machen. Natürlich sind wir sehr, sehr driven und die Sunday-Kultur dort ist dann auch in der Firma natürlich immer wieder zu verwerfen und Sachen zu testen. Es gibt aber in der Industrie Firmen, da gehen Leute weg, also Marktführer, wo ich die Namen jetzt nicht nennen will, aber wo Leute sagen, sie haben keine Lust, bis abends um 11 Prototypen zu verwerfen, weil die Kreativität einfach weggeht. Mhm. Und wir glauben schon an sehr viel Ambition. Man muss sich auch mal reinhängen in der harten Phase in all unseren Firmen und bleibt sicherlich auch mal länger. Aber im großen Durchschnitt wollen wir hier einen Weltmarktführer in den nächsten 10 Jahren aufbauen. Und das werden wir nur schaffen, wenn die Leute auch mit einer guten Balance zwischen Arbeit und Privat am Ball bleiben.
Ja, ja, okay. Also das hat mich einfach interessiert, weil das ist ja immer gerade in diesen sehr driven Branchen einfach immer genau dieses große Thema. Auf der einen Seite brauchst du die Motivation, damit es einfach funktioniert. Auf der anderen Seite, gerade wenn es um Kreativität geht, und ich meine, Kreativität ist ja auch jetzt nicht nur, also könnte ich mir vorstellen, nicht nur bei Sunday gefragt, sondern auch in allen anderen Firmen, die vielleicht auch mit Vermarktung zu tun haben und mit Reichweitengenerierung, weil letztlich ist ja, also man schreibt Kreativität ja immer irgendwie DesignerInnen und KünstlerInnen zu, aber effektiv ist das ja ein Skill, den du eigentlich in jedem Bereich irgendwie brauchst. Das heißt nochmal...
Das Verrückte ist ja vielleicht ein Aspekt dazu, ich spiele selber schon seit 25 Jahren Klavier und kenne auch da dieses Hin und Her ganz gut zwischen irgendwie Kunst, ich mache das so, um ein Kunstwerk zu bauen, nehme mir ganz viel Zeit, um das eine Stück wirklich in Perfektion zu spielen, oder ich muss für meine Aufnahmeprüfung, da habe ich Leute kennengelernt, ich konnte 2 Beethoven-Sonaten spielen, die konnten alle 32. Also das ist dann Mechanik. Ich kenne diesen Konflikt da einfach sehr gut zwischen diesen 2 Welten. Das muss man dann für sich immer in dem richtigen Modus entscheiden, was gerade passend ist.
Und das ist auch ein total spannender Konflikt, weil oft ist es ja auch so, auf eine sehr mechanische Phase folgt dann wieder eine sehr kreative Phase, weil man auf einmal wieder ganz viel Tools hat, also und ob das ist im eigenen Kopf oder vielleicht auch innerhalb der Firma. Das finde ich sehr spannend. Aber ich glaube,
vielleicht noch ein Unterbrechen, was mir dazu einfällt. Oft sind die Berufe, von denen man lernt, das sind die kreativen Berufe. Also Webdesigner, Game Designer, also diese ganzen Dinge oder auch Pianist, sind die Berufe, in denen man am Ende am wenigsten kreativ sein kann. Ja. Weil man so viel Stunden arbeiten muss, um überhaupt mit seiner Kreativität Geld zu verdienen, dass man irgendwann nur noch das Gefühl vom Fließband hat. Und ja, im Vergleich dazu haben wir ein wirtschaftliches Modell. Wenn bei Edgio jemand unsere Lösung einbaut zur Vermarktung, dann verdienen wir daran einen Revenue Share mit. Also an jedem Euro Umsatz haben wir ein bisschen was davon. Bei den Loyalty-Apps verdienen wir auch Geld pro Installation, bei Sunday mit jeder Werbeanzeige. Und das führt zu einem Gesamtgeschäftsmodell, was Marge macht, was dazu führt, dass die Leute eben im Schnitt auch dann um 6, 7 nach Hause gehen können und am nächsten Tag wieder kreativ sein können. Also da ermöglicht Wirtschaftlichkeit Kreativität und nicht andersrum.
Ja, ja, und das ist, finde ich, auch eine spannende Brille, weil es wird ja oft gegenübergestellt, ne? Also Wirtschaftlichkeit macht Kreativität kaputt, ja, aber man muss natürlich sagen, gerade wenn Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist, dann ist auch mal mit Kreativität scheiße, weil dann ist man ja eigentlich nur noch am Brände löschen und gar nicht mehr so sehr dabei, vielleicht auch mal in die Zukunft zu denken. Aber ich glaube, dann haben wir jetzt erstmal so eine ganz gute Vorstellung davon, wie das funktioniert, was du so tust. Also wir haben die AppLive Group als großes Mutterschiff, als Firmen, du hast gerade einen Begriff dafür genannt, der mir gerade wieder entfallen ist. Also als eine Firma, die Firmen hervorbringt, sozusagen eine Gruppe, die...
Ja, wir nennen das Company-Bilder.
Danke, ja, genau, das wollte ich sagen. Perspektivisch auch noch mehr als die drei, die es jetzt gibt. Wir haben Edgio, wo es tatsächlich einfach um Vermarktung geht. Wir haben Just Dice, wo es um Discovery und Reichweiten geht. Und wir haben Sunday, wo dann Inhalte erstellt werden. Und das alles greift irgendwie ineinander. Das klingt sehr smart. Jetzt... einfach auch für die HörerInnen, die jetzt nicht so viel damit anfangen können. Hast du vielleicht mal ein Beispiel für ein typisches Game, was, also ne, wir könnten ja mal so exemplarisch diesen Verlauf so durchgehen. Also sagen wir, wir machen das jetzt mal anhand eurer drei Firmen. Ich weiß, dass das auch immer Sachen von extern sein können, aber ich glaube, es macht Sinn.
Ja.
Also wir haben vielleicht ein Game, das wird irgendwie produziert, dann kümmert man sich ja wahrscheinlich irgendwie um Reichweite und dann Vermarktung. Und ich würde mal interessieren, wie das so markttypisch jetzt abläuft. Also wie ist so der erste Schritt, keine Ahnung, wir wollen ein neues Spiel machen, machen wir sowieso die ganze Zeit neue Spiele, wie geht das los praktisch?
Ja, gerne. Wir können einmal so die Kette im Zielzustand durchgehen. Mhm. Es sind noch nicht alle Elemente komplett in place, aber so stellen wir uns das am Ende vor. Mhm. Ja. Also wir haben bei Sunday, die arbeiten extern mit vielen Studios zusammen. In der Ukraine sitzen drei Jungs oder Mädels zu Hause auf dem Sofa, haben Bock, Games zu bauen, aber haben weder Geld noch Expertise, wie das genau geht und vor allem nicht, wenn sie ein Game hingekriegt haben, wie man dafür groß Reichweite aufbaut und Geld damit verdient. Das heißt, Sunday arbeitet mit denen zusammen und sagt, hier sind aktuelle Trends, guck doch mal dahin. Und wir zahlen die für jeden Prototypen, den die reingeben, einen Betrag, damit sie irgendwie Miete und so weiter zahlen können. Mhm. Es ist immer nur ein Level, um die Kosten niedrig zu halten, damit wir das testen können. Ja? Mhm. Dann testet Sunday, wie teuer werden ungefähr, wenn wir darauf eine Werbeanzeige, wenn wir da versuchen, für Nutzer zu gewinnen, wie teuer wäre so ein Nutzer, zum Beispiel in Deutschland oder in den USA. Sagen wir mal, wenn der 20 Cent kostet, ist das sehr billig. Wenn der 1,50 Dollar kostet, ist das zu teuer. Dann kann man sofort sagen, dieser Content wird niemals zu angemessenen Preisen neue Nutzer akquirieren können.
Okay, ja? Zwischenfrage, wie wird das getestet? Also,
also aktuell noch sehr stark auf Facebook als exemplarischer Kanal. Dann wird eine Videoanzeige oder eine Bildanzeige angezeigt. Es wird geschaut, klickt da jemand drauf oder nicht und wie hoch werden ungefähr die estimated User Acquisition Costs.
Okay, also ihr macht eine Anzeige mit dem Content, also das sind diese klassischen Dinger, die man sieht, wo dann praktisch schon mal das Spiel so vorgespielt wird praktisch.
Ne, ja, also das ist, wenn eine Playable etwas du beschreibst, das Spiel ist dann wirklich installierbar, aber es ist halt nur ein Level drin. Ja? Mhm. Das ist der erste Schritt ist dann wirklich nur diese Anzeige und der zweite Schritt wäre dann, wenn man sieht, die Traffic-Kosten wären okay, dann baut man ein paar mehr Level, um zu gucken, wie ist so die Playtime am Tag, die Spieldauer und wie viele Leute kommen am ersten Tag zurück. Das wäre dann so der zweite Iterationsschritt. Und wenn man da durchgeht, dann sagt man, okay, bis dahin fallen schon 95% raus. Und wenn man da durchkommt, dann wird ein komplettes Spiel gebaut oder noch nicht ganz komplett, aber deutlich mehr Level. Dann wird Werbung eingebaut, um zu gucken, wie verhalten sich die Retention Rates, wenn auch Monetarisierung drin ist. Und dann hat man irgendwann ein Produkt, wo man sagt, ich weiß ungefähr, wie viel Geld ich mit dem Nutzer verdiene, ich weiß ungefähr, was mich ein neuer Nutzer kostet und ich merke, das finden Leute so geil, das zu spielen, weil es einfach Spaß macht, dass ich dafür auch eine sehr, sehr große Zielgruppe weltweit habe, an Anzahl an Nutzern, die das installieren würden. Ja. Wie es dann weitergeht, ist im Optimalfall, wir machen dafür Reichweitenaufbau, das ist natürlich über externe Werbekanäle, Google, Facebook und über Videowerbung in anderen Apps, das sind so die drei Hauptkanäle, aber auch über Edgio, unsere Schwesterfirma dann. Dort ist auch viel Reichweite und Just Dice, um wirklich sehr viel Leute in kurzer Zeit auf dieses Spiel aufmerksam zu machen. Und im Optimalfall, da wollen wir noch hin, da sind wir noch nicht ganz, soll Echo auch die Werbeplätze, die in Sunday aktuell überwiegend noch extern verkauft werden, auch selber vermarkten an Werbekunden, damit wir die Marge auch noch in-house behalten und nicht an Externe abgeben. Mhm. Das heißt, wir hätten dann ein Spiel gebaut, das erfolgreich ist. Das machen wir über externe und interne Reichweiten groß. Und das monetarisieren wir möglichst viel über interne Monetarisierung, aber eben auch immer als Ergänzung noch extra.
Okay. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also, es gibt Leute, die bauen Prototypen für euch. Ja. Die leben davon, dass sie das machen. Und die schicken euch dann praktisch die Level zu. Ihr sammelt die dann, testet die und guckt erstmal, okay, da gibt's wie so ein Casting im Grunde, so ein paar Runden, wo man einfach guckt, ne, was kostet ungefähr so ein Nutzer, das kann man mit Werbeanzeigen prüfen. Wenn ihr jetzt an dem Punkt seid, dass ihr sagt, okay, das Spiel funktioniert, also die Leute haben da Bock drauf, wir können dafür generell relativ günstig neue Nutzer gewinnen und ihr sagt, ihr macht jetzt das fertige Spiel, wer baut das, dann bauen das dann die Leute zu Ende, von denen es ursprünglich kam?
Ja, okay. Wir haben auch die Rechte, also die behalten die Rechte an den Spielen, wir kriegen die Publishing-Rechte. Mhm. Wenn wir dann nach dem Testing-Vertrag einen Publishing-Vertrag machen, haben wir natürlich die Rechte, das zu distribuieren, aber die wesentlichen Rechte bleiben beim Studio. Mhm. Ist auch irgendwie so in der Moral in der Industrie, glaube ich, auch richtig.
Ja, das sind total. Ja
am Ende künstlerische Werke. Und die bauen das auch komplett zu Ende und werden betreut von einem Publishing-Manager, der das mit denen zusammen macht. Wir haben auch In-House-Teams bei Sunday, in 3 oder 4 Stück inzwischen, die den gleichen Prozess auch in-house machen, also auch in-house-Tests machen. Also wir machen das parallel, in-house-Testing und externes, aber beides funktioniert im Kern gleich.
Mit Testing meinst du aber auch das Erstellen von neuen Dingen? Also okay, genau. Also das ist, okay, ja, okay, das nur einmal fürs Verständnis. Okay, und dann baut ihr das fertig, dann wird es auf den Markt geschmissen und dann generiert ihr ganz viel Reichweite. Mhm. Und das macht ihr über eure eigenen Tools. Konkret, wenn ich das richtig verstehe, es gibt so Anbieter, wo man, keine Ahnung, also jetzt ein blödes Beispiel, aber wo ich, dann spiele ich irgendwie ein Mobile Game und dann kann ich in dem Mobile Game Währung verdienen, indem ich ein anderes Mobile Game spiele. Ist das sowas?
Genau, sowas kann das sein, oder indem du ein Video guckst von einem anderen Mobile Game. Mhm. Das nennt man Rewarded Advertising. Das ist ein Bereich, in dem Echo selbst stark ist, aber das machen auch einige andere Anbieter am Markt. Mhm. Darüber wird Reichweite aufgebaut in den Loyalty-Apps von Just Dice. Also, hey, hier ist das neue Sunday-Spiel, probier es aus. Mhm. Ganz normal über auch nicht-rewarded Werbung, also Display-Banner, Video-Werbung.
Die Loyalty-Apps musst du mir noch mal ein bisschen erklären. Wie sehen die aus? Also, was sind das für Apps? Also, lade ich mir das einfach runter, weil ich weiß, da kriege ich dann irgendwelche Cashback-Punkte für. Also, ist das so ein Konzept?
Ja, das ist im Grunde ein Payback-Programm für Mobile-Games. Also, das ist in der Firma Just Dice. Die Apps heißt nicht Just Dice, heißen nicht Just Dice. Wir haben so 15 verschiedene Loyalty-Marken aufgebaut für verschiedene Zielgruppen. Aber das sind alles Apps, die Nutzer dafür belohnen, dass sie Mobile Games ausprobieren. Okay. Mit Punkten, und die kannst du für PayPal-Guthaben, Amazon-Gutscheine, Google Play-Gutscheine und so weiter einlösen.
Okay. Ja, okay, gut, verstehe. Und genau, dann läuft das Spiel mehr oder weniger einfach und dann hofft man einfach, dass es dann über die Werbung, oder man weiß es ja, wenn ich das richtig verstehe, weiß man es ja eigentlich vorher schon ziemlich gut.
Also an dem Punkt, wo du Geld ausgibst, genau, weißt du es sehr gut, und dann, da ist dann nicht mehr so viel, das ist wirklich sehr, sehr anders als bei so einem AAA 100-Millionen-Dollar-Spiel, was du an den Markt pusht mit ganz viel Außenwerbung und Branding-Werbung und dann hoffst, dass du mehr als diese 100 Millionen wieder zurückverdienst. Und das ist wirklich dann, wir wissen die KPIs sehr gut vorher, die Produktionskosten waren relativ niedrig, und das ist dann echt durchinstrumentalisiert. Über alle Marketingkanäle wird wirklich immer aufgepasst, dass ich auch nie mehr zahle für Nutzer als das, was ich mit 99% Sicherheit weiß, was ich verdiene am Ende, um eben da auch eine Wirtschaftlichkeit herzustellen. Und das läuft vielleicht noch als Übergang, und das machen wir über eigene Reichweite, wie gesagt, extern auch viel. Und um das klug machen zu können, haben wir intern ein Tool gebaut. Das wird nächstes Jahr als 4. Firma ausgegründet. Dieses Tool heißt Just Track. Das kannst du dir vorstellen wie ein Dashboard, über das du alle Marketingkanäle weltweit steuern kannst. Das heißt, du lädst im einen Dashboard ein Spiel hoch und die Werbe-Creatives dazu und sollst darüber dann Marketing weltweit betreiben können. Das funktioniert heute schon ganz gut, wird in Zukunft noch weiter ausgebaut. Und weil das intern so gut funktioniert, gründen wir das als 4. Firma aus und bieten das potenziell auch wieder extern an als Tool für andere Apps.
Okay, ja, spannend. Das heißt, also, okay, ich habe, glaube ich, jetzt auf jeden Fall diese Kette schon mal sehr gut verstanden und ja. Habe irgendwie auch verstanden, wie das abläuft. Jetzt ist aber ja bei diesem ganzen Mobile Gaming, also, sagen wir mal so, wir können uns da jetzt alle coole Sachen überlegen und die funktionieren, aber wenn jetzt der App Store sagt, nee, die Art Spiel haben wir jetzt gerade keinen Bock mehr, weil das unsere Nutzer vielleicht zum Beispiel nervt, weil es gibt einfach zu viele von diesen Spielen. Sowas, also da ist doch immer noch eine gewisse Abhängigkeit von Firmen wie euren Firmen zu den gängigen Stores, oder nicht?
Genau, also aktuell stehen wir nicht im Wettbewerb mit den zwei größten Stores, Google Play und Apple App Store, sondern sorgen eher in den verschiedenen Geschäftsbereichen für mehr Content oder mehr Reichweite in den Stores. Auch die Sunday Games werden über beide distribuiert. Das Just Dice Geschäft ist nur bei Google Play aktiv, weil Apple, dein Beispiel, was du gerade sagst, solche Geschäfte nicht möchte, weil sie das fast schon sehen wie einen anderen App Store und Apple will den einzigen App Store auf dem iPhone betreiben. Mhm. Ob das generell wettbewerbsrechtlich in Ordnung ist, ich glaube, das wird nochmal geprüft die nächsten Tage, auch auf verschiedenen Ebenen. Da gab es jetzt auch schon andere interessante Rechtsverfahren, Epic, Fortnite und so weiter, wo auch mal was gewonnen wurde gegen eine große Plattform. Und ich glaube, die Tendenz geht eher in die Richtung, dass Plattformen Gesetze einhalten sollen und nicht eigene Gesetze machen. Aber das stimmt, wir sind in Frenemyship, also Friendship, aber teilweise auch Enemyship, wenn sie uns begrenzen in den Dingen, die wir tun können mit den großen Internetplattformen.
Ja, das Fortnite oder Epic Games, Apple-Ding muss man vielleicht ganz kurz erklären. Für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, Fortnite ist ja ein kostenloses Spiel und in dem Spiel kannst du dir eben Inhalte kaufen. Und Apple wollte oder will eigentlich, dass Ingame-Käufe eigentlich immer über deren internes Zahlungssystem laufen. Aber Epic, wenn ich das richtig im Kopf habe, hatte ja ein eigenes, im Epic Store sozusagen mit diesen V-Bucks. Und das wollte hingegen Apple nicht. Und Epic wollte das aber trotzdem. Und dann wurde Fortnite aus dem App Store verbannt. Aber tatsächlich hat dann Epic auch gegen Apple gewonnen. Und jetzt dürfen die das wieder, ne?
Genau, also die Frage ist, wenn Apple nimmt 30% im Kern auf jeden In-App-Kauf, der gemacht wird, über Apple Payment, ist natürlich einerseits fair, weil Apple damit eine Plattform bereitstellt mit weltweit einer Milliarde iPhones oder was inzwischen der Market Share ist, auf die ich meinen Content betreiben kann. Es ist ja nicht nur Payment, auf der anderen Seite als Payment-Gebühr im Vergleich zu einem Prozent oder zwei, der sonst am Visa geht, ist das natürlich ziemlich hoch. Und da hat Epic gesagt, sie möchten auch eigene Zahlarten, zumindest über Umleitung auf eine Webseite ermöglicht haben. Das muss Apple jetzt tun.
Ja.
Aber generell, das gilt für das Thema App Stores. Das wäre so, wenn dich ein Laptop zwingen würde, du dürftest nur Safari nutzen, nicht mehr Chrome und Firefox.
Ja.
So ist das ungefähr auf dem iPhone. Es darf nur der App Store installiert sein. Und wenn du einen anderen App Store installieren willst, musst du durch so viele Einstellungsschritte gehen. Das ist UX-seitig im Grunde gar nicht nötig. Da musst du ja sagen, ich bin bereit, diese Spy-Software auf meinem iPhone zu installieren. So ungefähr ist die Usability.
Ja.
Geht das? Aus meiner Sicht, also, ist das nicht in Ordnung.
Geht das überhaupt? Ich dachte, man müsste es dafür tatsächlich jailbreaken, damit das funktioniert.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht im Detail. Da weißt du mehr als ich. Aber genau, es ist sehr, sehr schwer. Auf Google oder Android ist da ein bisschen offener. Aber im Kern im Bereich App Stores, Payments, muss es Wettbewerb geben, dass natürlich Google und Apple auch ihre Endgeräte damit mitfinanzieren, dass sie diese App-Store-Fees haben, ist auch klar. Und die haben auch viel geschaffen für die gesamte Welt im Sinne von Mehrwert. Und heute ist mein Leben dadurch, dass ich ein Handy habe, ein Smartphone, sicherlich besser als noch vor 10 Jahren, was ich damit alles machen kann, mit meiner Oma FaceTime telefonieren oder ein Videocall über WhatsApp. Das ging sicherlich vor 10 Jahren nicht. Aber trotzdem muss der Wettbewerb bestehen bleiben.
Ja. Ja, total. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein spannender Punkt, weil das war eben so das, was hatten wir ja, glaube ich, auch im Vorgespräch auch nochmal kurz irgendwie angerissen. Was ich jetzt noch so als Frage im Kopf habe, ist das ganze Thema Übersättigung des Marktes, weil ich erinnere mich so zurück, das iPhone kam 2010 raus, wenn ich das richtig im Kopf...
2007,
ja, guck mal, ich merke mir das irgendwie mal falsch. Ich sollte das wissen, ich habe sogar mal einen Artikel darüber geschrieben, ganz zu Anfang meiner Netzpilotenzeit, aber egal. Genau, also es kam 2007 raus, aber so seit 2010 ist ja, würde ich sagen, so das Smartphone ziemlich verbreitet. Und bei mir, also tatsächlich war meine Gaming-Anfänge... Ja gut, ich hatte so einen ganz alten PC, aber so grundsätzlich mit dem iPod Touch, was ja eigentlich auch Mobile Gaming war, das war so ein bisschen die Lite-Variante, weil war ein bisschen günstiger... und hat es halt nicht immer unterwegs Internet. Und das heißt, und damals, ich weiß noch genau, der App Store war sehr viel kleiner, aber die Spiele hatten einen sehr grundsätzlich anderen Flavor irgendwie, also ein ganz anderes Gefühl. Es fühlte sich ein bisschen mehr an wie wirkliche Spiele und weniger halt so klassische Mobile Games. Und witzigerweise, jetzt findet man kaum noch vergleichbare Spiele und sehr, sehr viele, ich nenne es jetzt mal Casual Games. Also alles, was man so nebenbei zocken kann. Das sind jetzt nicht immer nur diese Hyper-Casual Games, aber ich weiß auch aus meinem Umfeld von Leuten, dass sie diese Übersättigung des Mobile-Gaming-Markts auch so ein bisschen nervt manchmal. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, weil ja einfach wahnsinnig viel in diese Plattform reingespielt wird, dass das auch nochmal eine Herausforderung wird für die Zukunft in dem Markt, sich A, irgendwie vielleicht noch durchzusetzen und B, vielleicht auch das Interesse, denn aber da weißt du wahrscheinlich mehr, das ist jetzt wirklich nur also aus meinem Umfeld gespeist, so die Information oder die...
Also es ist ein spannender Blick, ich habe gerade als erste Reaktion gedacht, aber ich muss nochmal drüber nachdenken, ich sehe es glaube ich komplett andersrum, weil eigentlich ist die Wahrheit, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, dass 90% vom Mobile-Gaming-Markt von vielleicht 100 oder maximal 200 Firmen verdient wird, was so, wenn du dir die Umsätze anguckst, die In-App-Umsätze, und ich glaube fast 50% von vielleicht 10 oder 15 Playern. Ja? Also das meiste, was an Umsätzen und Install-Volumen generiert wird, liegt auf relativ wenigen Firmen. Und es gibt total viel Content, es gibt immer diese Zahlen über 2 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen, was auch immer, Apps im Play Store und im App Store, aber davon wird fast nichts installiert. Und ich glaube, was ich eher sehe, ist, dass Leute dann übersättigt sind, weil sie zum 15. Mal die eine Anzeige sehen für das Spiel X, ja, und irgendwie es nicht mehr sehen können für eine ähnliche Kategorie. Und ich glaube eher mehr Vielfalt im Sinne von vielleicht Innovation, also sich nochmal neues Gameplay überlegen, was wirklich dann Leute sagt, ach, das ist ja lustig, das mache ich mit, ist eher gut. Also was Sunday vor einem Jahr gemacht hat, das erste große Hitspiel von denen weltweit, Cat Escape, so eine kleine Katze, die man aus dem Wohnzimmer befreien muss, über 100 Level. Das war nochmal so eine andere Ansatz auf eine bestehende Mechanik, aber das hat halt jetzt schon über 50 Millionen Menschen weltweit ein kleines Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Ja, und das ist einfach, das war eine neue Idee, das war nicht stark kopiert, sondern so, das ist, glaube ich, ist eher mehr Vielfalt im Sinne von was Neues probieren, gut, und Übersättigung eher von den gleichen Inhalten ist das Problem. Aber viel Neues könnte gerne passieren.
Ja, okay, also das ist natürlich auch ein Punkt. Und man muss ja auch sagen, es gibt ja auch so eine schon eine gewisse Diversität. Also es gibt ja auch sehr viele sehr tiefgehende Mobile-Games, die auch schon viel Einarbeitung, sag ich mal, erfordern für die Leute, die da Bock drauf haben. Gerade was Riot jetzt zum Beispiel auch gemacht hat mit Wild Rift. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Also League of Legends, ist das ein Begriff?
Ja, klar.
Genau, das ist ja so ein riesen E-Sport-Titel und es gibt einfach jetzt einen Mobilableger davon. Das ist im Grunde immer noch dasselbe Spiel, nur halt ein bisschen kürzere Runden, ein bisschen kleiner, ein bisschen mehr Usability. Sehr gut gelungen. Auch ein sehr tiefgängiges Spiel und solche Dinge passieren ja auch. Das stimmt, da muss ich dir zustimmen, dass das irgendwie nochmal einen anderen Punkt hat. Jetzt kommt aber der nächste, also ich versuche gerade dystopische Szenarien für dich aufzumachen und zu gucken, wie du darauf reagierst. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
Absolut, okay.
Ich finde es spannend, also weil noch ist Mobile ja so ziemlich die, man könnte fast sagen, verbreitetste Plattform. Aber jetzt merkt man ja schon, Facebook und Apple, oder Meta und Apple tendieren ja auch immer stärker Richtung XR und, also Augmented Reality, Virtual Reality, die Plattformen werden jetzt gerade ausgebaut. Was glaubst du, macht das mit diesem Mobile Gaming Markt, mit diesem schnell?
Also Mobile Games haben heute, wie du sagst, über 50% vom Markt. Wenn du dir einfach auch da wieder Umsätze anguckst im Vergleich zu Browser-Konsole und so weiter. Und es wächst auch am stärksten. Und meine These ist da wirklich ganz klar, ich mag Unrecht haben, aber ich bin mir 99% sicher, solange die Leute ein Smartphone in der Hand haben, werden sie Mobile Games spielen.
Genau.
Weil die AR-Experience, das ist cool, wenn man das macht. Und wenn das ist eine ganz andere Nutzungssituation, wo ich Zeit investieren muss, wo ich irgendwie ja auch ein Umfeld haben muss, wo ich das mal aufsetze. Ich werde mir nicht mal, also ich glaube es nicht, ist vielleicht sehr rückschrittlich, aber ich werde mir vielleicht nicht so jeden Tag beim Fahren zur Arbeit so eine AR-Brille aufsetzen, um in meine Gaming-Welt zu gehen. Wenn, dann wird das eher ein Nischenthema, was dann bestimmte Leute machen, die dann halt sehr stark in dieser Szene sind, aber das wird nicht die 95% vom Markt bedienen, die gerne mal nebenbei so ein bisschen was auf dem Spiel zur Unterhaltung haben, auf dem Handy zur Unterhaltung haben wollen.
Also noch nicht, ne? Ich meine, also ich glaube auch, dass es in den nächsten 15 Jahren, aber wenn du jetzt mal so 30, 40 Jahre denkst, kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, weil also das Smartphone war ja jetzt zumindest auch gerade was mobile Unterhaltung angeht, so die letzte große Neuerung. Klar hat sich das irgendwie auch in sich nochmal verändert, aber so grundlegend ist eigentlich seit, würde ich sagen, dem iPhone 6 und den dazugehörigen Geräten von anderen Herstellern nicht mehr wirklich viel passiert. Also klar gab es immer neue Features, schneller, bessere, größere Displays, aber so das Grundding hat sich nicht signifikant verändert. Und das wäre jetzt, glaube ich, so der nächste Schritt. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen VR und AR. Also klar, VR ist natürlich wirklich, du hast die Brille, du siehst ja auch gar nichts mehr. Das ist natürlich nochmal ein anderer Schnack. Aber gerade Augmented Reality könnte ich mir vorstellen, dass das auch nochmal viel macht, weil du das eben, also dann könnte deine Brille halt einfach auch noch deine Realität augmentieren.
Das sehe ich noch mehr. Ich meine, das ist dann so, wo man heute sagt, fühlt sich vielleicht nicht wohl an, das kann auch natürlich sein, wenn du sagst, ich habe eine Kontaktlinse drin und sogar ein Augenlid, ja, also wo ich gar nichts mehr irgendwie habe und da kann ich dann so ein bisschen wie auf meinem Pad im E-Auto, kann ich dann irgendwie einstellen, jetzt will ich Gaming machen. Das kann schon ein Schritt sein. Ich weiß nicht, ich finde immer, was Spiele angeht, also mein persönliches Befinden ist so, das ist was, das ich möchte entscheiden, ob ich das jetzt mache oder ich kriege dann vielleicht Lust dazu, ob ich das mache. Ich will nicht, dass das wirklich um mich rum Teil der Welt ist, wo ich von weggehen muss, sondern es soll was sein, wo ich zu hingehe. Und dafür finde ich dieses Ziehen des Smartphones aus der Tasche sehr gut geeignet. Aber mal schauen, wo die Welt in 20 bis 30 Jahren steht.
Ja, also absolut, also subjektiv gesehen bin ich auch von dieser ganzen Metaverse-Geschichte nicht so ein allzu großer Fan. Weil du eben, wie gesagt, auf einmal musst du dich dann gegen das Virtuelle entscheiden und nicht mehr gegen das Reale, wie es vorher ja war oder wie es jetzt aktuell ja auch noch ist. Aber wenn das die Zukunft wäre, aber ich meine, klar, man muss ja auch sagen, auch dann sind ja Mobile Games, also Casual Games, also Spiele, die man leicht versteht und die man unterwegs spielen kann, ja immer noch ein Markt. Natürlich in einer ganz anderen Form und das Medium verändert sich mit Sicherheit auch, weil die Technologien sich einfach verändern, aber so die Grundform der Unterhaltung, könnte ich mir vorstellen, wären immer noch ein Thema dann. Also auch jetzt, wenn man jetzt mal an so eine...
Ich meine, was natürlich ohne Frage, das ist jetzt, wie gesagt, auf 10 Jahren sind wir uns, glaube ich, einig mit dem Smartphone. Aber was, glaube ich, schon ein Pain ist von den allermeisten Smartphone-Besitzern, was man sich immer so heimlich eingesteht ist, 80 Mal am Tag aus der Hose und jedes Mal, auch wenn man gerade nichts hat, guckt man nochmal drauf. Das Gefühl haben, glaube ich, schon viele, wo sie immer mal sagen, weniger wäre eigentlich ein bisschen geiler als mehr. Ja. Und wenn man dieses Thema aus der Hand rauskriegt, das war ja schon mal die Idee vor 7 Jahren mit den Google Glasses, was aber irgendwie von der Usability im Tag nicht so geeignet war. Ich glaube, dieses Thema aus der Hand rauskriegen, so vielleicht wie das Apple mit den AirPods dann gemacht hat, mit Musik hören, was dann auf einmal alles einfacher war, weil ich nicht noch alles irgendwie Handy an der Hand haben muss, sondern ich kann einfach über meine Ohren telefonieren. Das hat auch viel geändert. Ich glaube, in diesem Pain aus der Hand rauskriegen liegt ein großes Potenzial, also weil das mögen Leute nicht. Trotzdem kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, wie das gehen soll.
Nee, genau, also technisch sind wir da, glaube ich, auch absolut noch nicht. Aber ey, wer weiß, also manchmal passieren Dinge sehr schnell, ne? Und auf einmal, zack, hat man irgendwie einen ganz neuen Umgang damit. Und wir werden wahrscheinlich irgendwie in 20 Jahren hier sitzen und denken, oh, krass, das habe ich so nicht kommen sehen. Ja, also ich bin mir auch nicht sicher, ob ich möchte, dass das von aus der Hand rausziehen. Also weil, was da, na klar, das nervt auf der einen Seite, weil man es immer halt irgendwie rausholen muss. Auf der anderen Seite ist es ja auch ständig irgend so ein Reiz, der auf einen eindringt. Und das, wenn man es aus der Hand rausholt und vielleicht tatsächlich ins Sichtfeld bringt, wird dieser Reiz natürlich eigentlich nur noch verstärkt. Also das ist natürlich auch nochmal eine sehr negative Sache, die, glaube ich, sich nicht, also wo ja auch viele drüber klagen. So.
Ja, und ich glaube, jetzt, wenn man sagt, so ist ja so ein bisschen unsere Company-Vision. Wir wollen 6 Millionen Smartphone-Besitzer weltweit und wir wollen, unsere Vision ist, jeden Smartphone-Besitzer jeden Tag zu erreichen über die Spiele, die wir bauen und die auch die Werbung, die wir in externen Apps ausspielen oder generell unsere Technologien, die wir vertreiben. Wenn man das Gefühl hat, man kann heute in einer moralisch, finde ich, total vertretbaren Form für Entertainment sorgen, für die gesamte Weltbevölkerung über ein angemessenes Format, finde ich das gut. Wenn jetzt die Moral dahinter wäre, ich sorge dafür, die kommen da nicht mehr weg von, sondern zwingen sie quasi dazu, in meine Entertainment-Welt zu gehen, wäre mir das ein Schritt zu weit. Also ich finde diese Rolle als Add-on von Apps und Games finde ich super, aber eben.
Ich bin da ein bisschen, was diese Thematiken angeht, ein bisschen kritischer, weil ich bin auch sehr anfällig dafür. Dadurch musste ich das irgendwann für mich ein bisschen stärker ablehnen, damit ich nicht immer ständig an meinem Handy hänge. Also verzeih mir das ist aber jetzt nicht meine objektive Sicht. Aber objektiv gesehen wäre der Unterschied ein bisschen, das, was ihr macht, ist vielleicht eine Aufforderung. Und was man halt auch machen könnte, wäre eine Gefangennahme. Also ich ziehe dich, ich halte dich. Und Das muss man ja auch sagen, Hyper-Casual, Casual-Games, die meisten MOBA-Games sind ja auch auf so Spiele-Sessions ausgelegt, die jetzt nicht länger als 10 Minuten in der Regel sind. Also es ist ja selten, dass man da wirklich Stunden vorhängt.
Ja, bei jedem Thema, was Spaß macht oder was auch bestimmte Triebe im Menschen anspricht, bist du ja immer auf der, irgendwo in der Zone zwischen Spaß und Unterhaltung, und wenn es ganz, ganz schlimm wird, bist du irgendwo bei Sucht, ja, wenn du dann aus Gaming Gambling machst, dann bist du irgendwie auch da, und das hast du bei jedem Thema, was irgendwie das Leben auch zur Freude macht, und ich glaube, jede Firma, die dann auch Entertainment-Produkte betreibt, das galt früher auch für einen TV-Sender, oder die Genussprodukte betreibt, also wenn ich Schokoriegel verkaufe oder alkoholische Produkte, gilt das genauso, muss ich mich immer fragen, wie mache ich die Welt dadurch ein bisschen netter und lustiger und unterhaltsamer, weil es eben nicht nur ernst ist, die Welt, sondern es auch diesen anderen wichtigen Teil gibt, als in der Seele von Menschen, um es philosophisch zu sagen. Mhm. Aber ich muss immer auch die Verantwortung übernehmen, dass es nicht überzogen wird, um in Abhängigkeiten reinzukommen. Ja.
Was ich mir aber schwer vorstelle, weil natürlich in dieser Überziehung vermute ich jetzt mal, das meiste Geld einfach liegt. Ne? Also es gab doch mal irgendwann dieses, wie hieß denn dieses Spiel mit diesen Schweinen, wo man so Coins hatte, das ging doch auch mal durch die Presse. Das war, im Grunde war das halt, es war legit Glücksspiel für Kinder. Also es war halt genau das. Und die haben, glaube ich, ziemlich viel Geld damit verdient, aber es ist natürlich, also ich, das stelle ich mir einfach eine große Versuchung vor. Also wir haben jetzt tatsächlich in den letzten Folgen viel auch über so Purpose-Driven Unternehmertum gesprochen, und da haben wir über eine Unternehmensform gesprochen, das fand ich ganz spannend. Das war, Coinmaster. Ja, genau, Coinmaster ist das. Und da ging es um ein Unternehmen mit gebundenem Vermögen, glaube ich. Also, dass du im Grunde, dass das mehr oder weniger steht, das Unternehmen für sich, und auch der Sinn steht für sich, und Gewinne dürfen halt immer nur wieder in das Unternehmen investiert werden und in die Sache. Und
selbst wenn du die Firma, ja, ich glaube, Ecosia in Berlin macht das so, ne?
Genau, also diese Unternehmensform gibt es noch nicht in Reinform. Aber genau, Ecosia hat einen Vergleich, das ist dann, glaube ich, mit einer Stiftung, die irgendwie die Anteile hält oder so. Das ist so ein Behelfsmodell praktisch, aber es gibt einen Verein, ich suche das nochmal raus, das ist die Folge mit Denise Bartelt, die wir letztens aufgenommen haben, die müsste auch schon draußen sein. Ja. Kann man das nochmal nachhören. Und das ist natürlich auch ganz spannend, gerade bei dieser ganzen Suchtthematik, die natürlich bei digitalen Medien einfach ein bisschen prädestinierter ist, weil in ein Buch kannst du einfach nicht ganz so gut Effekte einbauen, die dich dazu wieder ziehen. Aber geht auch, würde ich auch da Bücher sind Medien.
Ja, also Comics, Mickey Mouse Hefte, ja, wo irgendwie Plastikspielzeug vorne drauf ist, was auch irgendwo in komischen Ländern produziert worden ist, oder es gibt, glaube ich, viele Beispiele, wo das schon früh losgeht. Happy Meal.
Ja, ja, genau.
Wo man auch aber immer sagt, ich bin trotzdem, also das, wenn ich überlege, ich war irgendwie als Kind trotzdem froh. Schön, dass meine Mutter das reguliert hat, also nicht öfter als einmal im Monat zu McDonald's, ne? Also ohne jetzt, sind kein Geschäftspartner von uns, deshalb kann man den Namen, glaube ich, sagen.
Ja, ja, du, ich bin
Da hat mich irgendwie trotzdem happy gemacht, dass es das gab, und mir war als Kind trotzdem bewusst beigebracht worden, das ist irgendwie, aber wäre nicht gut, wenn man das jeden Tag macht, und ich finde, das ist trotzdem gut, dass es da ist. Also wenn man jetzt sagen würde, lieber alles weg, was gefährlich sein könnte, dann wäre die Welt irgendwie auch nicht bunt genug. Genau. Also ich finde eher, es geht halt nicht ohne das zu erlauben, dass da mal einer übertreibt, das muss dann eingefangen werden durch den Gesetzgeber und auch durch die Gesellschaft. Aber das wegzulassen wäre, glaube ich, der falsche Weg für
uns. Ja, auf jeden Fall. Also nur, dass das jetzt auch richtig rüberkommt. Es geht mir jetzt nicht darum, das in irgendeiner Art und Weise zu bashen. Ich finde das einfach auch spannend, mal diese, es sind auch gar nicht immer meine Perspektiven, aber einfach diese Blickwinkel mit einzubeziehen. Und das finde ich aber einen guten Punkt, den du sagst. Natürlich muss man immer aufpassen, aber generell ist das, glaube ich, auch gar nicht möglich. Ich glaube, man kann nicht alles verbannen, was in irgendeiner Form gefährlich ist, weil der eine ist irgendwie, kennst du noch die Sendung My Crazy Addiction? Das lief auf MTV früher. Das ist super geil. Ich finde alles noch auf YouTube. Das war halt so eine Doku-Sendung. Da war ich so 13, 14, als die gerade wichtig war. Und da ging es einfach um Leute, die halt so seltsame Süchte hatten. Einer hat, das ist jetzt ein bisschen eklig, hat Haare aus dem Abfluss gegessen. Mhm. Und solche Geschichten, ne? Und also das meine ich, man kann, glaube ich, gar nicht alles irgendwie ausmerzen. Und es ist natürlich auch immer eine Frage der Regulation. Und darin, wie du schon sagst, liegt ja auch der Spaß. Also
jetzt in neuer Zeit Dschungelcamp oder früher irgendwie Jackass auf MTV, wo man Leuten sich dabei zuguckt, wie sie sich wehtun. Ja. Das hat ja jetzt irgendwie logisch, moralisch erstmal keinen Sinn, aber irgendwie spricht das ja doch was in einer Form die Leute an, dass man irgendwie sagt, vielleicht ist es gut, dass es da ist, weil ansonsten würden die Triebe auch irgendwo anders hingehen, wo man sie nicht haben will.
Genau, also, genau. Und auch, also Alkohol ist ja auch ein gutes Beispiel, ne? Ab und zu ein Bier schmeckt sehr gut, jeden Tag Bier ist vielleicht auch noch okay, aber jeden Tag 5 Bier wird auf jeden Fall dann irgendwann ein Problem. Und das ist, glaube ich, also nicht ganz das gleiche Beispiel, aber ich glaube, was man sagen will, ist, wenn man die Dinge in Maßen macht, dann kann man sie, dann ist es auch okay, dass sie da sind. So, das wollte ich, glaube ich, damit ausdrücken. Ich wollte jetzt nicht Apps mit Bier vergleichen, aber ich glaube, du weißt,
was ich. Das ist aber ein cooles Gespräch. Ich glaube, in die Richtung bin ich bei einem Podcast noch nie abgebogen, aber es macht Spaß, hier da so in diesen Ebenen zu vergleichen. Das ist
cool. Ja, sehr schön. Ja, aber tatsächlich glaube ich, wir haben auf jeden Fall mal so ein ganz gutes Bild bekommen darüber, wie dieser App-Markt eigentlich funktioniert, was da so für Fragestellungen sind. Ich glaube, man hätte jetzt in jedes Thema in Reichweite, Vermarktung, Entwicklung, da kann man jetzt nochmal 15 Podcasts pro Thema machen. Können wir gerne irgendwann machen, aber vielleicht stückeln wir das ein bisschen, sonst wird es ein bisschen monothematisch. Aber trotzdem, glaube ich, habe ich und ich glaube auch die HörerInnen haben so grob verstanden, was da so passiert und was sozusagen hinter dem steht, was man am Ende irgendwie auf seinem Handy dann sieht. Das finde ich irgendwie mal ganz spannend zu verstehen, auch was da so für Fragestellungen hinter sind. Und wir haben uns mit der Moral ein bisschen auseinandergesetzt, wir haben uns mit den Plattformen ein bisschen auseinandergesetzt, das finde ich auch sehr spannend. Auch darüber hätte man noch sehr, sehr viel mehr sprechen können. Aber ich würde...
Und vielleicht finde ich als Punkt, dass Wirtschaftlichkeit und Kreativität sich befruchten eher und nicht gegeneinander stehen.
Ne? Genau, also oder befruchten können auf jeden Fall. Ja, total. Also das sollte man auf jeden Fall... Oder dass zumindest eine gelungene Wirtschaftlichkeit immer auch eine Basis ist für eine funktionierende Kreativität. Ich glaube,
Raum schafft.
Genau. Ich glaube, nichts darf... Vielleicht ist das auch ein gutes Learning... Keins von beiden darf das andere so versklaven. Also die Wirtschaftlichkeit darf nicht immer nur hinter der Kreativität herhängen, weil dann sind am Ende alle arbeitslos und dann können sie zwar kreativ sein, aber nicht mehr essen. Oder andersrum darf natürlich auch die Kreativität nicht nur der Wirtschaftlichkeit hinterherhängen, weil dann ist es einfach irgendwann ja gar nicht mehr kreativ. Das finde ich eine schöne, danke, das war nochmal ein guter Einwand. Ich würde dich aber gerne, bevor wir jetzt hier gleich den Feierabend einläuten, nochmal zu unseren Podcast-Kategorien einladen. Wir haben jede Folge so 2 Fragen, die ich eigentlich allen Gästen stelle. Das sind jetzt auch keine super komplizierten Fragen. Und bei der ersten habe ich so eine Idee, was du sagen würdest. Ich schreibe es mal auf eine Karte hier. Ich mache jetzt so den Mentalistentrick. Und bin mal gespannt, ob ich damit recht hatte. Warte, ich notiere es mir gerade. Ich zeig's dir aber noch nicht. So, und jetzt, also ich habe jetzt keinen Stift mehr in der Hand. Und zwar ist die Frage folgende. Es gibt doch in jedem Leben so irgendeine technische Innovation, mit der man irgendwann konfrontiert wurde, wo man so sagt, das war für mich so ein richtiger Gamechanger. Das hat irgendwie auf irgendeiner Ebene etwas so grundlegend verändert. Das kann jetzt alles sein, ne? Also das kann irgendwas aus der Kindheit sein, das kann auch schon ganz, ganz lange her sein, das kann auch sehr kürzlich gewesen sein oder irgendwie dazwischen. Aber irgendwas, wo du so sagst, das hat für mich so richtig was verändert. Ich kann dir auch ein Beispiel geben, wenn du das möchtest, was vergangene Leute gesagt hast. Dein AirPod-Beispiel war zum Beispiel mal eins, wo jemand gesagt hat, das war für mich tatsächlich ein echter Gamechanger, die Hände nicht mehr am Handy haben zu müssen. Die Dinger nicht mehr in den Ohren, also die Dinger in den Ohren, aber ich bin richtig damit verschmolzen und das hat für mich einfach total die Art, wie ich kommuniziere, verändert, so.
Das ist jetzt, du hast jetzt gerade wirklich meine Antwort gegeben. Das ist bei mir wirklich genau dieses Beispiel. Okay. Natürlich hätte ich jetzt sagen können Smartphone, aber ich habe gerade meine Spotify of the Year Summary gekriegt und ich gehöre zu den Top 0,9% in Deutschland, was Musik hören angeht oder das Nutzen. Und das liegt einfach daran, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, wenn ich im Büro Calls mache, dass ich das total viel mache. Weil genau das einfach sich so lean in meinen Tag einfühlt, dass es genau das Thema ist. Also du hast es gerade perfekt gepitcht, ich kann es gar nicht besser sagen. Natürlich, Smartphone war früher riesen Gamechanger für mich und hat die ganze Company,
ich hatte es aber auch geschrieben, Smartphone, aber
die ganze Company, mein ganzes Berufsleben jetzt beeinflusst, riesig. Und jetzt gerade fahre ich seit einem Jahr ein E-Auto und habe auch da das erste Mal verstanden, wie das in kurzer Zeit, ich glaube in 15 Jahren schon aussehen wird in Deutschland, nämlich leise und da wird auch viel wieder automatisiert fahren können. Also das wird auch nochmal eine große Sache, aber ich glaube die AirPods, was mein Day-to-Day-Life angeht, das war ein Riesenthema.
Bei mir war, also die AirPods haben auch, ich habe noch gar nicht so lange AirPods. Ich habe früher immer diese normalen Apple-Kopfhörer getragen, aber da hast du ja immer diesen Scheiß, dass du dann machst du ja die Schnur so unter das T-Shirt, das geht zwar auch gut, aber dann, wenn du ans Handy willst, dann hast du nur noch so 3 Zentimeter Kabel unten und dann kannst du nicht mehr so richtig dingsen und jetzt mit den AirPods Das war schon
auch im Gym oder so beim Trainieren oder wenn ich mache zu Hause manchmal Yoga und so, dann du kannst einfach reinmachen und du hast keine Einschränkung. Das ist ja also echt.
Was, wenn du, also ich habe jetzt erst vor kurzem angefangen mit Gym und Sport. Ich war davor, ich habe mich da jahrelang vorgedrückt, aber irgendwann hat dann mein Rücken gesagt, mach mal lieber. Und ich habe auch Spaß damit. Also ich hätte das nicht gedacht, aber es macht mir tatsächlich Spaß. Was hörst du, wenn du Sport machst? Bist du so ein hörst du Musik oder hörst du irgendwie Podcasts oder Hörbücher?
Nee, ich höre Musik und ehrlich, also ich habe zwei Musikgeschmäcker. Das eine ist klassische Sinfonien und Musik, so durch meine wahrscheinlich Vergangenheit so als möchte gern Pianist oder jemand, der mal Klavier studieren wollte. Mhm. Und das zweite ist, ich höre gerne Techno. Also ich höre wirklich schon ein bisschen melodisch, nicht ganz zu schnell, aber so über 120 BPM. Aber ich gehe auch gern mal zu Techno weg und im Gym höre ich viel Techno.
Ach krass, ja. Ja, witzig, weil ich glaube, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die im Gym Musik hören und ich glaube, es gibt die Leute, die, und das, zu denen gehöre ich, das ist aber, glaube ich, auch ein bisschen weird, ich höre immer Hörbücher.
Richtig schöne Hörbücher, so Harry Potter und Co.
Ja, richtige Hörbücher. Also ich bin jetzt gerade voll auf so einem Neil Gaiman-Trip. Ich weiß nicht, ob du den Autor kennst. Der hat American Gods, das war mal eine Serie auf Amazon. Okay, ja. Der hat das Buch dazu geschrieben und auch noch, der macht ganz abgefahrene, geile Fantasy-Bücher. Sehr erwachsen und sehr wenig Fantasy eigentlich. Also total cool. Und ich brauche das total, weil wenn ich Musik höre, dann habe ich zu viel Raum nachzudenken und dann fange ich an, darüber nachzudenken, wie blöd ich das gerade finde, dass das jetzt so brennt in den Muskeln und deswegen muss ich mich auf eine Geschichte konzentrieren, weil dann habe ich so ein, dann freue ich mich, auch wenn ich keine Lust auf Sport habe, freue ich mich, dass ich jetzt mein Hörbuch gleich weiterhören kann. Das ist so.
Ja, ich denke dann, wenn es weh tut, eher an, ich bin jetzt nicht im Gym, sondern gerade im Club und dann hilft mir das bei der Techno-Musik.
Ah, okay, ja, das kann ich auch verstehen. Ja, das hat natürlich auch, das ist ja wahrscheinlich auch das beste Substitut, was man gerade kriegen kann, ne? Also.
Ja, genau, stimmt.
Ja, ja, okay, das war die Rubrik, die hat aber noch nicht so einen guten Namen. Ich glaube, Tech für eine bessere Welt haben wir es mal irgendwie genannt, aber es bin ich auch noch nicht so ein Fan von Game Changer. Ich nenne die immer einfach der Game Changer.
Tech Changers.
Tech Changers, ja. Das finde ich gut. Dann nennen wir sie ab jetzt Tech Changer. Oder Tech Changer oder Tech Changes.
Tech Changer. Ich finde Tech Changer.
Ja, okay. Dann heißt sie ab jetzt Tech Changer, named by Jonas Thiemann. Sehr gut.
bei Applack.
Ja, genau, bei Applack. Könnt ihr in eure Firmen-Bio schreiben. Wir haben die eine Kategorie von diesem komischen Podcast da benannt. genau. Dann kommen wir zur zweiten Kategorie. Das ist die Empfehlung der Woche. Wir haben ja so wahnsinnig unterschiedliche Gäste hier in diesem Podcast. Ich weiß nicht, ob du mal so in die Liste geguckt hast, aber das ist ja wirklich alles dabei aus allen möglichen Bereichen. Und das ist natürlich total spannend, weil du halt immer verschiedene Leute da hast, die ja auch aus ganz unterschiedlichen Backgrounds kommen. Und ich finde es einfach eine schöne Idee, von jedem so ein paar Empfehlungen einzuholen. Ich will die auch immer noch mal irgendwann sammeln, dass man mal wirklich so eine große Sammlung auch schriftlich irgendwie auf der Seite bei uns im Magazin hat oder so, wo man das mal so sieht, was alle so empfohlen haben. Und deswegen, gibt es irgendwas, das dich jetzt kürzlich oder auch vielleicht schon vor Jahren begeistert hat, wo du sagst, guckt, hört, schaut euch das mal an, benutzt das mal, was auch immer. Das kann auch wieder eigentlich alles sein, was du unseren HörerInnen sozusagen empfehlen möchtest aus deinem Leben.
Ja, ich habe es auf verschiedenen Ebenen vielleicht. Das erste ist, ich habe ein Buch gelesen, The Hard Things About Hard Things von Ben Horowitz. Das ist ein Seriengründer aus Amerika, der einen der erfolgreichsten und größten Venture Capital Fonds danach gegründet hat und viel Geld in Startups investiert. Der hat aufgeschrieben, was ist eigentlich so hart daran, ein Unternehmen zu gründen und nicht so philosophisch groß gedacht, sondern sehr konkret. Du gehst ins Büro, drei Mitarbeiter kündigen an dem Tag und dann kommen noch die 50 Sachen obendrauf. Und das ist wie so, wenn wir hier irgendwas in der Firma haben, wo wir sagen, oh, das ist gerade echt hart, zitieren Carlo, mein Co-Founder und ich dieses Buch immer und sagen, ja, was ist normal, dass das gerade passiert und es gibt da auch wieder einen Weg raus. Und es hat, glaube ich, kein Buch mir so geholfen, so im Sinne von Selbsttherapie, immer wieder zu sagen, die anderen kochen auch nur mit Wasser, dass das gerade alles hier schwer ist, ist tricky, um auch wieder das Positive zu sehen, mir so stark dabei geholfen wie das Buch.
Cool.
Dann daneben mache ich so seit 2 Jahren, bin ich irgendwie so reingerutscht bei meine Freundin, habe ich angefangen Yoga zu machen und fand das erst so voll esoterisch und doof und blöd und so. Mhm. War eher Joggen und ein bisschen Fitness. Rudern waren früher so meine Sportarten.
Oh, habe ich auch gemacht.
Ja. Cool. Und ja, und das ist irgendwie sowohl, bieten jetzt auch eine Firma an für alle Mitarbeiter 2-mal die Woche, aber auch wenn ich es zu Hause mache für mich alleine oder mit einer App, auf dem Retreat, das ist einfach eine sehr ganzheitliche Form, sich mit seinem Körper, mit seinen Gedanken zu beschäftigen, dabei Sport zu machen. Und es hat mein Leben, glaube ich, deutlich besser gemacht im Sinne von eher an sich reinhören, wonach ist mir und nicht nur in, ich laufe einem großen Ziel hinterher und merke dabei gar nicht mehr, wo ich stehe. Klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber das hat mir sehr viel an Selbstwahrnehmung und mit offenem Auge ins Leben gehen geholfen im Vergleich zu irgendwelchen Zielen hinterherlaufen, die man gar nicht selber versteht. Also ich glaube, die zwei Sachen sehr anders. Ein Startup-Buch und einmal Yoga.
Ja, aber das sind total schöne Empfehlungen, weil das erste, ich kenne das Buch nicht, aber ich werde es mir, also ich bin jetzt zwar kein Gründer, aber ich glaube auch über harte Dinge, wie ich glaube, also da lässt sich wahrscheinlich viel auch irgendwie übertragen auf andere Problemstellungen und das Thema so in sich reinhören und zu gucken, was will ich gerade und wonach ist mir gerade und so, das ist ja auch ein total spannendes Thema. Da zum Beispiel für mich bis jetzt Yoga noch nicht so gut funktioniert, aber ich glaube auch, weil ich davor, ich habe halt, also mir gibt das so ein bisschen der Sport tatsächlich, genau dieses Thema, ne, dass man so ein bisschen in sich hört, sich mit seinem Körper ein bisschen auseinandersetzt. Für Yoga fehlt mir noch so ein bisschen die Gelassenheit, die Ruhe. Das ist vielleicht dann mal Schritt 2 oder 3 irgendwann, aber ja, finde ich sehr schöne Themen oder sehr schöne Empfehlung. Jetzt muss ich noch was empfehlen. Ich habe wenig Neues jetzt so für mich entdeckt. Ich kann einfach mal ganz blöd ins Blaue raus empfehlen, die neue Staffel The Witcher auf Netflix. Die habe ich noch nicht geguckt, aber ich hoffe, sie wird gut. Ich habe einen Podcast für mich entdeckt. Man kann auch mal einen anderen Podcast empfehlen. Das ist, kennst du das YouTube-Format Worldwide Wohnzimmer?
Nee.
Das sind zwei Zwillinge, die machen schon ganz lange YouTube und dann wurde das irgendwie immer professioneller und die haben im Grunde es ist eigentlich eine Late-Night-Show, aber halt sehr stark auf YouTube auch formatiert. Also es ist jetzt keine ganze Sendung, sondern es sind immer einzelne Segmente, einzelne, ne, so Studiospiele und so. Und die unterhalten mich einfach sehr und die haben halt jetzt einen Podcast auch schon länger. Sauna Club Susanne heißt der. Und da sind es halt die beiden. Das ist ein bisschen schwer, die auseinanderzuhalten, weil sie halt auch dadurch, dass sie eineiige Zwillinge sind, auch sehr ähnlich klingen.
Ja.
Aber das macht eigentlich gar nichts. Und da lesen die einfach im Grunde immer zu einem konkreten Thema Einsendungen der ZuhörerInnen vor und beziehen sich da ein bisschen drauf. Und es ist einfach irgendwie unterhält er mich gerade sehr gut.
Hast du auf Netflix, wo du gerade sagst, eine Unterhaltungssache habe ich noch. Hast du Cloud9 geguckt?
Diese Sitcom über diesen Superstore.
Ja.
Ja, also noch nicht durch, aber ja, die ist gut.
Das muss man mögen, aber das sind so 20-minütige Folgen über, genau, Leben in einem Walmart-ähnlichen Superstore in Amerika und die Mitarbeiter. Und ich finde es zum Schreien den Humor, aber man muss es, glaube ich, mögen.
Ich fand die auch sehr gut. Also ich habe sie noch nicht zu Ende geguckt, aber es hat so ein bisschen so Mockumentary-Style, ne? Also wer so Arrested Development und Modern Family und sowas mag oder auch so The Office, ja, also an The Office kommt es, glaube ich, nicht ganz ran. Oder ist auch sehr anders, also nicht ganz so böse, glaube ich. Das muss man, glaube ich, eher so sagen. Aber der findet das. Ja, das ist auch nochmal eine gute Empfehlung. Mensch, da haben wir ja ordentlich was in den Sack gepackt.
Auf jeden Fall. Haben wir schon für Weihnachten jetzt.
Ja, genau. Ich habe tatsächlich, heute ist mein letzter Arbeitstag, da habe ich erstmal 2 Wochen Urlaub.
Schön, dass wir es noch geschafft haben vorhin.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, und apropos schön, dass wir es noch geschafft haben. Ich glaube, wir sind auch tatsächlich damit mehr oder weniger am Ende angelangt. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es war ein Thema, mit dem ich mich gar nicht so gut auskannte und ich habe wirklich viel gelernt. Ich hoffe, unsere HörerInnen auch. Und ich hoffe, dass du auch Spaß hattest, natürlich.
Absolut, Moritz. Super sympathisch mit dir, sehr locker und würde mich freuen, wenn wir vielleicht mal in 2, 3 Jahren ein Update zusammen machen und gucken, wie es so weitergegangen ist.
Gerne. Ja, das würde mich, dazu verabreden wir uns auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle fest, würde ich sagen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und an die HörerInnen natürlich, wenn ihr noch Fragen, Kritik, Anregungen, Feedback, irgendwas habt, schreibt uns einfach wie immer an techundtrara@netzpiloten.de oder ihr findet uns auf Twitter unter techundtrara, auf Twitter unter Netzpiloten oder auf Instagram unter Netzpiloten. Also auf irgendeiner Plattform werdet ihr es schaffen, bei uns zu uns durchzudringen. Und falls euch das Ganze gefällt, freuen wir uns natürlich auch immer über ein Follow, also klickt einfach auf Abonnieren oder Folgen auf der Plattform, auf der ihr das gerade hört. Und auf iTunes könnt ihr uns natürlich auch jederzeit gerne noch eine Bewertung dalassen. Und natürlich ist es immer schöner, wenn es eine gute Bewertung ist. Wenn es eine schlechte ist, kann ich dagegen aber auch nichts tun. Und damit, verabschieden wir uns und wir hören uns nächste Woche wieder und wir, Jonas, hören uns hoffentlich sehr bald wieder. Bis dann.
Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.